Let's get ready to bubble. In dieser Folge haben wir mal wieder Verstärkung. Wir haben uns einen Gast eingeladen und auf den freuen wir uns ganz besonders. Viel Spaß mit
Paul
Brehm.de. Kaufen Sie jetzt das neue Album Who Am I? Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Mach mal Musik an.
So, wunderbar, herzlich willkommen, Folge 8, Staffel 2. Es geht wieder los und heute bin ich gar nicht mal alleine. Benny ist zwar neben mir, aber noch eine dritte Person.
Ja, endlich mal wieder eine Folge mit Gast. Da freue ich mich auch schon drauf. Er winkt schon.
Das könnt ihr leider nicht sehen am Podcast, aber wir haben den Paul dabei. Paul, hallo. Grüß dich.
Ja, hallo die Herren und hallo die Zuhörer.
Paul ist uns über eine Videoschalte zugeschaltet, hochdigital alles. Und mit dem wollen wir heute ein bisschen quatschen und was über ihn erfahren. Wir verraten jetzt einfach mal noch nichts, was der Paul so macht. Er hat jetzt schon mal Hallo gesagt. Das ist in Ordnung. Thomas, womit fangen wir immer an?
Verzeihung, jetzt muss ich doch kurz aufstoßen. Ich habe es versucht zu unterdrücken. Aber wir fangen an mit dem Blick in die Charts. Ja, was machen die Top 10 der offiziellen deutschen Single-Charts? Die Frage, die sich immer stellt. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen gemogelt bei der Auswahl, weil die aktuellen Wochencharts erst zur Hälfte gelaufen sind von der Zeit. Die laufen irgendwie immer Donnerstag bis Donnerstag, ganz komisch irgendwie. Und die letzte Woche wäre jetzt vollständig gewesen, aber ich fand die Woche viel lustiger. Deswegen habe ich ein bisschen geschummelt. Aber, Benny, war was für dich dabei, vorneweg gefragt?
Ja, ein bisschen. Also es war keine Komplettkatastrophe, auf jeden Fall.
Das ist ein gutes Resümee tatsächlich.
Das könnte schlimmer sein.
So, ja. Der Paul ist uns ja zugeschaltet. Er hat sich auch schlau gemacht. Das bin ich natürlich besonders gespannt.
Ich habe reingeschaut, tatsächlich. Ich war überrascht, dass Peg nimmer auf Platz 11 ist.
Ja.
Aber es hat sich doch was getan seit 77, scheinbar.
Ja, ist erstaunlich, ja. Aber du hast recht, so viel tut sich eigentlich gar nicht, ja. Also jedenfalls von Monat zu Monat, wo wir reinschauen. Also auf der 1 ist Kasimiri, 1441. Der hat den Text ohne dich verbrochen, muss das verantworten. Benny, was ist deine Meinung, deine professionelle Chartmeinung?
Ich bin skeptisch, wenn jemand zu viele Zahlen im Namen hat. Und es ist zwar kein so ein Autotune-Geballer wie sonst immer, aber es ist mir doch wieder zu trappig. Es ist so ein nerviger Trap-Beat, der da wieder durchläuft. Muss nicht sein.
Paul, siehst du das genauso? Hat dich der Trap gestört?
Also ich muss sagen, ich habe mir nur den Namen durchgelesen von dem. Und ich habe mir gedacht, ja, das... Ja, das muss ich mir nicht anhören. Aber,
weise Entscheidung.
Aber Bad Moms Jay. Also das hat mit Sicherheit, das muss ja gut sein, wenn sonst wäre es nicht auf Platz 1, habe ich mir gleich gedacht. Und deswegen habe ich es mir auch gar nicht angehört, weil ich vertraue einfach auf die Hörerschaft.
Ja, Schwarmintelligenz und so.
Richtig. Ja.
Ja, also keine Autotüren, stimme ich dir zu, Benny, so ist es. Die Stimme erinnert mich so ein bisschen an Kasper. Na, der hat ja auch mal seine Chartzeit gehabt. Und auf der 2, Katja Krasavice, Friendzone. Hatten wir auch ganz am Anfang mal Thema YouTuber-Gedöns in den Charts. Was halten wir davon?
Ja, also ich war erstmal komisch. Ich habe es mir angehört und habe dann das Cover angeschaut. Also es ist ja so eine Friendzone-Geschichte, dass irgendwelche Jungs von Freunde von anderen Mädels auf sie stehen und sie schickt die in die Friendzone und so, obwohl sie ist ja die Allergeilste und überhaupt. Aber auf dem Cover steht sie so in halbnackt und hat so ein Baby im Arm. Das habe ich dann nicht ganz verstanden, was das soll tatsächlich.
Wahrscheinlich die Single verkaufen, Sex Sells.
Irgendwie so. Also gut, dass sie halt nackt irgendwo steht, ist ja normal, aber das war komisch. Musikalisch hat es mich so dermaßen nett berührt, dass ich nichts dazu sagen kann.
Nichts dazu sagen kann, ja, okay. Schwierig. Paul, wie fandest du die Gitarren in dem Song?
Überragend. Ich denke, dazu auch deswegen, ich schätze, sie wollte so ein leicht, mit dem Baby ist vielleicht auch so eine Cross-Referenz auf Nirvana oder sowas, weil man hat ja doch, also wenn man jetzt heute im H&M oder so ist, dann ist mir ständig konfrontiert mit Nirvana und dem Baby-T-Shirt und so. Also ich glaube, das
hab ich so noch gar nicht
ist gesehen. Den meisten Leuten nur einfach nicht klar, weil man unterstellt immer, dass es nur so Plattitüde ist, aber ich glaube, dass da schon wesentlich mehr dahinter steckt einfach auch. Und
nicht schlecht.
Ja, habe ich auch gedacht, ich bin gescheitert. Ich habe mir gedacht, dass so ein Song, so eine starke weibliche Persönlichkeit, die den Feminismus nach vorne bringt. Ich habe versucht, Belege für diese These zu finden. Ich bin gescheitert. Ja, also ich hätte jetzt gern eine Lanze gebrochen für die Weiterentwicklung des Frauenbildes, wofür Katja Krasowitsche selber meint, dass sie steht. Ich habe aber keine, also ich wollte das jetzt nicht selber sagen, sondern ich wollte da eine Cross-Referenz finden, die ich zitieren kann von einer Frau, die dann über Feminismus schreibt. Ich habe es leider nicht gefunden. Also
okay.
Auch ich kann jetzt keine Entwarnung geben, aber deswegen luschern wir einfach in die drei mit Olivia Rodrigo, Driver's License. Benny, wie oft hast du geweint bei diesem Song? Zweimal wäre die korrekte Antwort.
Zweimal, mindestens.
Sehr gut.
Nee, das ist, der war tatsächlich einer, wo ich gesagt habe, überrascht, mal was anderes. Schöner Popsong, Popballade, tut keinem weh, aber funktioniert ganz gut. Und die singt es gut, hat eine schöne Stimme, kann man sich mal anhören. Traurige Geschichte.
Ja, viel Stimme, wenig Musikinstrument, so hätte ich es als Laie jetzt mal eingeschätzt, als musikalischer. Schon fast ungewöhnlich, jetzt außer mal mit diesem Ed Sheeran auf der 10, aber da kommen wir erst noch.
Also das wäre der zweite Punkt, der mich gefreut hat quasi in den Charts. Der war überraschend, überraschend gut.
Ja, Paul, hast du eine tiefergehende Meinung oder willst du sofort dich auf die 4 stürzen mit UFO 361?
Ja, wahrscheinlich eher die 4.
Ja, die vier. Ja. No ja. Hugs hat UFO 361 an den Start geschoben. Ja, wir hatten schon ein, zwei UFO-Tracks. Der reiht sich da nahtlos ein. Schaut nicht oben raus, schaut nicht unten raus. Kann man abhaken. Deswegen rumpeln wir weiter. Die 5 bekleidet Tiesto. Und der Song heißt The Business. Und ich habe mich schon ein bisschen gefreut, weil Tiesto ist ja einer meiner ersten Hausinterpreten gewesen, die ich gefeiert habe. Seit mehr oder weniger 10 Jahren hat man nichts mehr von ihm gehört. Scheinbar ist er jetzt auch betroffen von den Clubschließungen auf Ibiza, wenn er jetzt irgendwie versucht, wieder Musik zu produzieren. Und er ist grandios gescheitert, meiner Meinung nach. So viel zu den traurigen Neuigkeiten.
Ja, ich möchte da nur die Notiz, die hier auf unserem Zettel steht, steht Tiesto The Business in Klammern schlechtes EDM-Geschrammel. Und das schließt es also ziemlich gut zusammen, fasst es ziemlich gut zusammen, was der Song ist. Und da kommt jetzt noch mehr davon tatsächlich.
Ja und nein. Also tatsächlich, man hätte den Song auch gut machen können, aber den Sänger, den er dafür gecastet hat, also er singt ja nicht selber, der, also es passt einfach nicht. Es passt hin und vorne. Ich habe mir überlegt, hätte es jetzt eine weibliche Gesangsstimme oder wie auf der 7 Robin Schulz, so ein Kinderchor, dann hätte das irgendwie funktionieren können, aber es ist einfach von vorne bis hinten Krampf. Und warum der überhaupt in den Charts ist, man weiß es nicht. Also in dem Fall weiß ich es wirklich nicht. Also fällt aus dem Chartmuster meiner Meinung nach.
Das frage ich mich bei Platz 5 bis 9 sowieso komplett.
Ja, vielleicht, weil es die halbe Woche erst ist. So, und der normale Zuhörerstrom konnte es noch nicht abgreifen.
Ach so.
Paul, was ist deine Meinung zu EDM-Geschrammel? Wie tief bist du drin im EDM-Business?
Oh, also ich glaube, mir hat es bei ECM aufgehört. Aber das ist, glaube ich, was völlig anderes.
E ist gleich M.
Also da kann ich einigermaßen damit was anfangen, aber EDM-Geschrammel, nee. Also ich merke gerade, das ist...
Du hast eine andere Chartliste durchgehört, gell?
Ich habe sie durchgelesen.
Ach so, durchgelesen.
Ich habe sie
mir durchgelesen. Das hast du gemeint mit reingeschaut. Ich habe mich schon gewundert über die
Formulierung. Ja, reingeschaut, natürlich tatsächlich optisch. Also, man soll ja die Ohren auch nicht so überstrapazieren und dann...
Absolut.
Und ich habe mir das so durchgelesen und habe mir gedacht, das sind, also die, allein die Namen klingen halt da, gell? Also
ist schon schön, gell?
Also man legt heute wirklich Wert drauf, dass der Name einfach schon klingt.
Ja, und jeder Name hat fast eine Hausnummer mit dabei, dass man auch unterscheiden kann.
Ja, genau, so viele Zahlen, 361, 207, wahrscheinlich auch schon die Kontonummer oder so, wo man direkt überweisen kann, ich weiß es nicht. Also tatsächlich der Platz 10, Ed Sheeran, ja, der Also der Ed Sheeran, der sagt mir was. Das ist das, was so Gitarrenschüler fast nur noch ausschließlich nachfragen. Ich glaube, das ist die letzte Gitarre in den Charts, kann es sein?
So richtig, ja. Quasi alles andere sind nur irgendwelche kurzen Samples oder irgendwie hier düdeli-ding, fertig. Und der Song ist tatsächlich, den finde ich auch ganz gut. Afterglow ist auch nur Akustikgitarre und er singt dazu und im Chorus sind irgendwie so Vocoder-Aktionen, wo ganz viel Stimmenzeug passiert. Hat man noch gefallen und er hat halt keine Zahlen im Namen, vielleicht hilft es da auch.
Ja, um die Zahlen abzuwickeln, gute Überleitung, 6 Master KG kennen wir schon, 7 Robin Schulz, nettes EDM-Geschrammel, auf der 8 Apache 207, zack, der hat Angst, zu Recht, bei so einem Quatsch, und 9 Joey Corey, Head and Heart, 10 Ed Sheeran. So, jetzt haben wir uns durchgehangelt, Zeit für was Erfreuliches, und zwar, Benny, die Frage steht mal wieder an, was war dein Ohrenschmaus in letzter Zeit?
Das sagt dir wieder gar nichts, wenn ich dir das sage. Mein Ohrenschmaus ist tatsächlich Chris Stapleton.
Schon wieder? Ach komm, kannst nicht jeden Monat Chris Stapleton nehmen.
Doch, ich musste mir relativ viel so Zeug anhören und für ein Projekt im Studio. Und da fand ich wieder so dieses Starting Over, Chris Stapleton, mega gut.
Okay, jetzt darfst du aber einen qualifizierten Beitrag leisten, Paul. Und zwar geht es jetzt darum, was hat dich in letzter Zeit positiv begleitet, welcher Song? Der kann natürlich auch von dir sein. Irgendwas, was dich erwärmt
speziell
hat.
Speziell jetzt, hat das Song oder Album? Oder?
Du kann auch ein Album sein, klar.
Also was, irgendwie Songs sind irgendwie so kein spezieller. Also es sind einfach noch irgendwie viele. Ja, also es begleiten tun mich dann meistens die Songs, die ja auch zurzeit die Schüler lernen wollen. Aber was mich jetzt so hauptsächlich begleitet hat, war jetzt tatsächlich das letzte Album von Michael Landau, muss ich gestehen. Das da so schön live im Club aufgenommen und der Herr nimmt wie immer irgendwie keine Rücksicht auf irgendwelche aktuellen Stilistiken. Das kommt mir immer sehr entgegen, weil also das ist perfekt so für meine musikalische Parallelwelt. Und ja, feuert halt einfach da jede Menge Gitarren ab. Und das, ich höre schon immer gern Michael Landau und was an dem Album einfach der Wahnsinn ist, weil es halt einfach diese Live-Atmosphäre im Baked Potato irgendwie und dann... also man hat das Gefühl irgendwie, es bluten einem so durch den Kopfhörer die Ohren. Weil es muss, also ich glaube, es muss unerträglich laut gewesen sein, wenn ich mir das Ohr höre. Aber es klingt einfach fantastisch. Und es gibt auch nicht viele Leute, die halt einfach 6 Minuten oder so einfach über einen Akkord oder eine Soundfläche improvisieren können. Und es wird nicht langweilig. Und zwischen wirklich sensibelsten, leisen, cleanen Gitarren-Sounds bis hin dann wirklich zum Totalabriss, alles abfeuern. Und das war jetzt eben dieses letzte Album. Das höre ich zurzeit einfach irgendwie. Ich bin noch so, damals, also wenn man halt mit CD-Player, da habe ich mir eine CD gekauft und dann habe ich die so lange gehört, bis ich mir die nächste CD habe leisten können, was bei 30 Mark ja 93 mit Taschengeld 2 Mark in der Woche nicht so einfach war. Und deswegen bin ich heute noch so, wenn ich was hab und an dem habe ich mich einigermaßen festgehört, dann höre ich das so lange, bis ich mir gefühlt das nächste Album leisten kann. Auch wenn es eigentlich anders wäre, aber das ist einfach so diese Gewohnheit, dass ich das durch und durch höre. Und ansonsten ziehe ich immer gern so Steely Dan, Joni Mitchell sind so Sachen, ja, ich schwelge dann immer so ein bisschen in Nostalgie. Obwohl ich da ja gar nicht dabei war, was auch eigentlich, aber ist halt bei uns daheim gelaufen und das ist halt so, Ja, gerade in letzter Zeit flüchtet man sich gerne in Kindheitserinnerungen, oder?
Ja, du hast auch ganz viele Bands und Interpreten genannt, mit denen Thomas, glaube ich, gar nichts anfangen kann. Kann
das sein? Ich revanchiere mich, weil ich bringe auch nochmal meinen Ohrenschmaus ab. Und ich habe ja einen Song 2020 gehabt, den habe ich auch propagiert, lang und breit. Und zwar von Apache featuring Instasamka Weibock, beziehungsweise Weibock, wie auch immer. Und das hat mich gefreut, vor 2 Tagen kam jetzt quasi ein Remix raus, was auch visuell nochmal das Ganze auflädt. Und zwar, nachdem nur ein Bär im ersten Musikvideo zu sehen war, gibt's jetzt quasi in jeder Szene mindestens einen Bären. Und ich finde, das ist eine schöne Eskalationsspirale, wenn man den ersten Song-Approach kennt und das erste Video und sich jetzt quasi das nochmal den Nachschlag anschaut und der Wahnsinn einfach nochmal gute Faktor 10 aufgelegt worden sind.
Oh Gott.
Ich freue mich schon drauf. Ich habe es heute leider nur auf den Speakern von meinem Laptop gehört, aber ich werde das Wochenende auf jeden Fall nutzen, um an meiner Räumungsklage zu arbeiten. Und bis dahin wird dann die Anlage ordentlich malträtiert damit. So, wunderbar. Dann können wir jetzt mal loslegen. Und zwar, Paul, wir kennen uns jetzt tatsächlich noch nicht so gut wie du und der Benni. Kannst du noch mal einen Kurzabriss geben? Weil leider habe ich deinen Wikipedia-Eintrag nicht gefunden auf die Schnelle. Also geboren, aufgewachsen, Lieblingsmusiker, Autogramm von Stevie Wonder, weiß ich nicht.
Also, ja, ich bin geboren am 28.07.1980 in Dachau. Und seitdem auch nie weggekommen. Also das macht den Lebenslauf einigermaßen überschaubar. Ich war immer in Dachau, ich bin immer noch in Dachau. Also ich habe Urlaub gemacht schon zwischendrin, aber ansonsten.
In München dann?
Ja, in der Stortheit. Wir fahren dann in den Stort, wenn es mal schön wieder ist, im Englischen Garten und so. Und genau, ich habe mit, bei mir daheim war es schon so, mein Vater, der war eher der war audiophil und eher der Musikfan und der Techniker und hat halt Verstärker gebaut und an seiner HiFi-Anlage rumgeschraubt und meine Mama war eher der Musiker, also eher die, damals war so Anfang der 80er war noch diese Folkwelle noch so ein bisschen da mit Joan Baez und eben Joni Mitchell und Bob Dylan und so und das heißt, meine Mama hat immer fleißig musiziert in Münchner Clubs, so allein mit Akustikgitarre, also wirklich so ja eben noch in dieser Folk-Tradition. Und da gab es ja auch noch eine Szene in Schwabing, wo das tatsächlich gefragt war. Also wo dann 3 so Künstler am Abend jeder sein Set gestaltet hat. Und da durfte ich halt dann, wenn mein Vater mal unterwegs war, weil dann irgendwo arbeitstechnisch eine Reise anstand oder was, dann musste ich halt da notfalls einmal mit. Und durfte dann so in der Ecke hinter der Bar sitzen und zuhören. Und es war natürlich dann schon so ein bisschen, wenn man das dann so hört, wie daheim geübt wird und wie das Ganze dann auf die Bühne gebracht wird und so, das hat mich schon immer sehr, sehr beflügelt und so. Also ich habe mit 5 angefangen, dann Gitarre zu lernen und das alles erstmal daheim, also erstmal Unterricht bei der Mama. Und dann mit 10 richtigen Gitarrenunterricht und dann mit 16 ging es dann, also mit 16 ging es eigentlich dann Schlag auf Schlag, weil bis dahin habe ich eigentlich halt klassische Gitarre gespielt und so. Mein Lehrer war Rock'n'Roller, der Fritz Haberstumpf von die Thunderbirds, so Münchner kennen die noch, alte Münchner kennen die noch. Und es war damals halt eine recht angesagte Rock'n'Roll-Band. Und die Band gibt's übrigens immer noch. Die spielen auch immer noch hin und also jetzt gerade ja nicht, gell, aber und ich habe bis dahin immer klassische Gitarre gespielt und halt immer mir so Rocksongs rausgehört und ein bisschen E-Gitarre gespielt und dann eines Tages kam ich in den Unterricht und der druckt mir so einen Stapel CDs in die Hand und sagt so, du, unser Bassist, der fällt aus, jetzt haben wir haben einen Gig und wir brauchen einen Bassisten. Da war der Unterricht war im Gitarrenladen. Das heißt, jetzt gehst du raus da, nimmst die CDs und nimmst dann Bass und dann gehst üben und dann kommst du wieder und dann schauen wir uns das an. Und dann, okay. Und dann bin ich da gesessen und habe geübt und habe dann an meinem 16. Geburtstag meinen allerersten Gig meines Lebens mit einer Band, die fast allesamt davon gelebt haben damals, gespielt. Vor irgendwie in so einem riesen Bierzelt. Ich meine, das war keine Ahnung, wie groß das jetzt war, aber es war für mich war das natürlich ein riesen Bierzelt. Und ich kannte bisher nur so die Schulkonzerte. Und das war schon so ein bisschen die Initialzündung. Also ich habe dann so lange ausgeholfen, bis der Bassist wieder fit war und sich wieder erholt hatte und so. Und ja, und ab da habe ich dann so meine eigenen Bands, habe dann wo mitgespielt und dann wieder eine Band gegründet und so weiter und hin und her. Und habe dann eine Banklehre gemacht nach dem Abitur, weil dann war es dann so ein bisschen, als ich gesagt, mein Buhr, magst nicht mach irgendwas.
Was Gescheites,
irgendwas Vernünftiges. Und ich war schon immer so ein bisschen phlegmatisch. Also man hätte sich ja da gab es ja so Berufsinformationsabende und da hätte man überall hingekennen. Und aber die Mama ist dann zur Sparkasse gegenüber und hat mit dem, hat da mit dem Berater halt geredet und der hat gesagt, wenn der Abitur hat, der soll zu uns kommen, der kriegt ganz einfach da. Braucht nur sich bewerben, der kriegt sofort und sofort der Ausbildungsplatz da. Und dann ist Mama heimgekommen und gesagt, du brauchst bloß da dich bewerben, dann kriegst du deinen Ausbildungsplatz. Dann habe ich mich da beworben und habe den Ausbildungsplatz natürlich gekriegt. Also das war der Weg des geringsten Widerstandes. Was auch gut war, weil das hat mir im Endeffekt ja dann auch die Augen geöffnet, was ich nicht will. Und genau, danach habe ich dann studiert am Konservatorium in München, kurzzeitig noch in Hamburg, gab es diesen Popkurs vorher noch gemacht, das war so ein kurzzeitiges Intensivstudium und so und genau, und das dann, ja, da war dann auch schon so, ja, da habe ich dann schon mal da gespielt, eine eigene Band gehabt, die auch damals sehr gut funktioniert hat und ja, genau. Und seitdem mache ich das. Ich glaube, wir kennen uns so seit 2008, 2009, irgendwie sowas, gell,
so,
Benni?
Sowas im Dreh, glaube ich, ja.
Genau.
Ich hab's zum Thomas gerade vorhin schon gesagt, ich habe überlegt, aber mir ist nicht mehr konkret eingefallen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß, du hast ein paar Mal für mich irgendwie ausgeholfen.
Genau. So haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil da hat der Gruni damals, da bist du ausgefallen aus irgendeinem Grund oder hattest schon was und da hattet ihr Hochzeit oder deine Band und ich habe vorher mit dem Gruni in Kalifornien gespielt, mit eurem Trompeter damals ja und so bin ich dann reingerutscht. Das heißt, wir kannten uns erstmal eigentlich immer nur durch Telefon. Abwesenheit.
Genau.
Vom Telefon, ja, genau, und Presley Family war dann das erste Mal, wo wir eigentlich gemeinsam
haben. Das war nämlich auch so, da haben wir, glaube ich, das erste Mal zusammengespielt und glaube, da sind wir uns auch das erste Mal im echten Leben über den Weg gelaufen, oder?
Genau. Ja. Das erste Mal ohne Telefon.
Ja.
Genau, und das war so mein Werdegang. Also seitdem lebe ich halt vom Gitarrespielen und vom Gitarrenunterricht und mache ein bisschen Studioarbeit hin und wieder, wenn was reinkommt und genau, 2019 dann hat mich so der Rappel gepackt, dass ich gedacht habe, jetzt hast so viele Ideen irgendwie auf dem Tisch liegen und meine Mama hat dann damals, weil ich immer recht rumgeschimpft habe und rummosert und alles ist so, der ist doof und das ist doof und überhaupt und die hat dann irgendwann gesagt, jetzt, weißt du was, jetzt gib halt einmal Ruhe, jetzt ich konnte es mir nochmal anhören, jetzt schreib halt dann ein Lied drüber oder. Und dann dachte ich mir eigentlich keine schlechte Idee. Und das war jetzt auch diese Initialzündung, eben das Album zu machen. Also mal wirklich so, ja, so ein bisschen zu überlegen, was habe ich alles im Kopf. Ideen hatte ich eigentlich schon immer gesammelt. Also ich habe mir schon mal ein bisschen angewöhnt, wenn ich eine gute Idee habe, die irgendwo aufzunehmen oder so. Und hatte vorher auch eine Fusion-Band, für die ich Instrumentalmusik geschrieben habe. Das ist natürlich dementsprechend schwierig gewesen, auch da das auf die Bühne zu bringen. Aber ich war dann schon ein bisschen so angefixt mit eben mit Musik schreiben und Songs schreiben. Und dieses Album jetzt, das ich gemacht habe, war im Endeffekt, der Grundgedanke war, es muss mir gefallen. Also ich schreibe Stücke so mit den Ideen, die ich im Kopf habe, mit den Texten, ja, wie ich denke, ja, ich würde mich jetzt nicht als großen Texter bezeichnen, aber ich habe mir halt gedacht, das ist halt meins. Also so, ich denke halt so, das sind so die Erfahrungen, die ich habe und die schreibe ich halt einfach mal so gut, wie es geht hin. Und okay, mein erster
Ja. Moment mal, weil also eins haben wir übersprungen, nämlich dass du ein Tausendsasser bist aktuell, was du ja wirklich machst. Also der Benny hat mir vorhin ein Produkttest-YouTube-Kanal gezeigt gehabt, wo du aktiv bist. Du hast deinen Gitarren-YouTube-Kanal. Auf Instagram findet man dich natürlich. Du spielst noch in mindestens einer anderen Band, eine Bluesband, glaube ich, habe ich gesehen.
Genau, ich spiele noch eine Bluesband und eine Coverband. Die jetzt gerade so aktuell und ein Jazz-Trio habe ich noch, genau. Das sind so meine drei aktuellen.
Ja, da bist du ja, wie gesagt, sehr eingespannt, würde man jetzt unter normalen Umständen sagen. Aber wie du jetzt richtig sagst, Who Am I, wollten wir ja jetzt auch ein bisschen besprechen, dein Album, das hatten wir noch gar nicht gesagt, was man natürlich auch bei dir donaten / kaufen kann. Zum Download, darum geht's ja eigentlich. Und Who Am I beschreibt das wahrscheinlich dann auch dementsprechend, oder? Also wenn du sagst, deine
Alltagsgeschichten verpackst du. Das war eben auch so die Frage, ja, was bist denn jetzt? Also ich war auch einfach überhaupt so in der jetzt doch relativ langen musikalischen Laufbahn immer wieder so konfrontiert mit der Frage nach, was machst denn du jetzt eigentlich? Also es ist ja doch, die Menschen hören immer gern, du bist ein Blues-Gitarrist oder ja, das ist ein Jazz-Gitarrist oder den brauchst nicht Frong, der spielt in einer Lederhosenband oder und es ist irgendwie das Schlimmste, was man machen kann. Ich denke mir, da Benny ist da auch bestimmt, das hat so ein bisschen so die ein oder andere Erfahrung. Ich meine, du machst ja auch wirklich querbeet. Also Benny kannst halt auch auf so eine Jazz-Gala-Band stellen und aber auch ins Bierzelt, wenn es sein muss, oder halt im Studio irgendeine Metal-Nummer aufnehmen oder so. Also, und das der Querschnitt hat so ein bisschen ein Problem damit, wenn sie nicht einfach klar sagen können, das ist ein Funk-Gitarrist, das ist ein Pop-Gitarrist und wenn du Jazz-Gitarrist bist, dann bist du sowieso für nichts anders mehr zu gebrauchen, so ungefähr. Und das war dann eben auch so das, oder auch dann, wenn man mal so sich die Social-Media-Geschichte anschaut und dann einfach auch merkt, wie die Algorithmen halt einfach auch nicht so geil funktionieren, wenn man 1000 verschiedene Sachen macht. Und wenn man mal sieht, wie Kanäle quasi explodieren, die genau eine Sache machen und die immer und immer wieder und genau das und der macht nur genau das und das klingt nur und dann hast du halt irgendwie ein Video, wo du ein Flamenco-Stück spielst und dann ein Video, wo du Bass spielst und dann hast ein Video, wo du wandern gehst, dummerweise zwischendrin, weißt du, oder ein Foto, weil du sagst, oh, das ist so ein schöner Ausblick. Und so kannst du dir ja heute im Endeffekt deine Präsenz im Web ruinieren, indem du einfach dich nicht klar aufstellst. Und das ist da alles so ein bisschen reingeflogen, weil mich das einfach so so genervt hat, dieses, dass man einfach nicht, wenn man es ist so verpönt, verschiedenste Interessen zu haben und man kann nicht authentisch irgendwas machen, wenn man kann keinen authentischen Blues spielen, wenn man auch am Wochenende einen Jazz-Gig spielen kann. Und das ist was, das geht mir nie zusammen, weil meine Vorbilder, die ich so als Gitarristen einfach fantastisch finde, also wenn man jetzt halt so in Richtung jetzt Larry Carlton geht oder aus Steve Lukather in der frühen Zeit oder sowas, die mussten halt auch Styles abliefern können. Und die hatten ihre eigene Sprache, wo du sie erkannt hast. Aber die sind doch teilweise auf allem mit einem Sound, wo du jetzt sagst, das ist ja ganz was anderes. Einfach da, also, und bei uns war es immer so ein, du bist entweder das oder das und so. Und das natürlich nicht immer, aber doch so in einer großen Wahrnehmung oder eben bei Gigs auch oft, dass einer würdest du mit uns spielen und so, du hast so einen geilen Sound und das ist so geil und dann denkst du so, ja, okay, schon und dann spielst du auf dem Gig halt, wie du spielst und dann, boah, hey, du, aber das bluesige Zeug, weißt du, das passt halt aber echt nicht so und dann denk ich mal, aber du hast mir geschrieben, ob ich bei euch spielen will, alles, was ich mache, alles, was du da siehst, das ist das, was ich mache, so.
Also das heißt,
und dann sagst
Ja, dein Album würdest du jetzt eher Jazz, eher Blues oder eher Freigeistern empfehlen? Also, wie gesagt, angenommen, jemand hört uns zu und der hat es noch nicht gehört. Sag mal irgendwie so, ich weiß, du magst keine Schubladen, aber sag mal so 3, 5 bis 98 Stilrichtungen, die drin vorkommen, dass man so eine Idee dafür bekommt.
Also ich würde schon sagen, so jetzt die grobe Richtung ist schon, also es ist Rock drin, es ist bluesiger Sound mit drin. Es ist so ein bisschen, sogar so ein bisschen Americana-Style. Also so eigentlich schon so ein bisschen, also ein Kumpel von mir, der ist eher so Indie unterwegs, der sagt immer, das ist Country, was ich mache. Aber der sagt bei allem, was ich mache, das ist Country. Aber natürlich ist es, also ich würde jetzt, aber es ist eben so ein bisschen so, teilweise vielleicht ein bisschen Southern, es sind aber halt auch Stücke dabei, die sind frickelig. Also es sind auch eine Fusion-Nummer dabei und es ist auch eine, würde ich jetzt eher ein lyrischeres, jazziges, langes Stück. Und dementsprechend ist auch die Besetzung. Also ich habe einen Kontrabass mit dabei, ich habe Thomas Lang am Schlagzeug für die komplexen Sachen, aber ich habe Jason Cooper aus Memphis mit dabei für einfach nur die straighte Snare, Vollgas und also ich was meine Erfahrung jetzt ist, so mit den Rückmeldungen von dem Album, also es ist doch so, es sind schon ein bisschen eher die, also noch eine Generation vor mir meistens, die sagen, ich höre da ganz viele Assoziationen von Bands, die ich gut finde und immer gut fand. Der eine hört tatsächlich ein bisschen Pink Floyd-Style raus, der nächste sagt, boah, die Gitarren klingen wie bei dem Song wie Michael Landau und dann der nächste hat meint irgendwie, Gottes Willen, er hört da Greg Koch drin. Ich meine, würde ich jetzt nie behaupten, aber finde ich cool. Also es scheint dadurch, dass es nicht nur ein Ding ist, bei vielen Leuten viele Assoziationen jetzt zu wecken. Und es ist ein Mundart-Titel drauf, den hat Bayern 2 jetzt auch mal gespielt, das fand ich auch cool. Ja, die sind natürlich auf der Heimat-Sound-Schiene und für die hat halt der Song jetzt funktioniert. Wahrscheinlich wäre der nicht drauf, hätten sie nichts gespielt von dem Album, also vor allem nicht auf Bayern 2 jetzt, aber ja, in dem Fall hat es halt super gepasst. Also ich habe es ja, also auf meinem YouTube-Kanal kann man in jeden Song 50 Sekunden auf jeden Fall reinhören und man kann ihn gegen Spende kann man's runterladen. Das heißt, selbst wenn man jetzt denkt, ich lasse mir mal für 2 Euro die 14 Songs auf die Festplatte wandern, ist ja nix hier. ich mache 14 Single-Releases quasi jeden Song, weil heute, wenn man ein Album released, dann verpufft halt alles. Dann hast du einmal den ganzen, also als unbekannter Künstler jetzt natürlich, dann hast du nur einmal die ganzen Promo-Wust und dann hast einmal deinen Peak und dann ist es halt weg. Und mit diesen Single-Releases jetzt kann ich das Ganze halt ein bisschen rausziehen. Und dann kam ja Corona mit dazu und dann bin ich umso mehr froh, dass ich es vielleicht noch schaffe, das Ding so rauszuziehen, dass ich nach Corona auch mal spielen, also wäre natürlich toll, wenn man die Stücke auch mal live spielen könnt, natürlich. Also das.
Du machst das Ganze aber tatsächlich ohne Labelhilfe, wenn ich das genau. War das eine bewusste Entscheidung von dir? Oder bist du einfach von vornherein hingegangen und hast dir gedacht, okay, diese Gitarrenmusik, das will eh kein Label haben. Ich mach das mal in Eigenregie, dann bleibt nicht auch alles bei mir, dafür habe ich zwar mehr Arbeit, aber ich habe auch die volle Kontrolle. Oder wie ist da dein?
Ja, zum einen war es schon so ein bisschen, also ich habe da schon mit eigenen Bands auch mal mit Labels zu tun und so. Und ich war ja schon immer nie mit keiner Band wirklich mainstreamig unterwegs. Das heißt, es war schon immer so eine Diskussion dann, wenn ein Label, wenn ihr das macht, das wäre ganz cool, aber könntet ihr das dann so drehen? Weil dann könnten wir was damit machen. Und im Endeffekt war das ja jetzt wirklich so eine Art Selbsttherapie, das ganze Ding. Also das war, für mich war es jetzt wirklich mal so dieses Hinsetzen, kompromisslos Ideen aufzuschreiben und im Endeffekt die letzte Instanz von dem Ding bin ich. Und wenn es dann noch einer außer mir gut findet, dann bin ich schon happy und für das brauche ich kein Label.
Ja.
Das war mein Gedanke. Also, und im Moment muss ich echt sagen, bin ich tatsächlich, also klar, ich habe den ganzen Prozess ja auf Instagram so immer dokumentiert, habe tatsächlich auch über Social Media Musiker fürs Album gewonnen. Ich wollte alles allein machen. Ich wollte Schlagzeug allein machen, ich wollte es allein singen, ich wollte alles allein spielen, ich wollte keine Keyboards, ich habe einen Bass selber gespielt und wollte Schlagzeug selber machen und da habe ich dann gemerkt, scheiße, das geht nicht. Das wird nix. Das wird nix. Und habe aber dann eben über diese permanente dran arbeiten, bin ich in Kontakt gekommen mit Leuten und also jetzt alles, naja, alle, also da haben, sind jetzt ganz viele Leute drauf, ganz viele Musiker, die eben sich mehr oder weniger selber drauf gebracht haben, indem sie mich angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ich finde das cool, du, ich würde da gern mitmachen. Und dann hat es so eine Eigendynamik bekommen und dann war auch der Punkt, dass es teilweise dann mit den, dann war Schlagzeug drauf und mein Bass und meine Gitarren und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn ich jetzt noch singe, dann ist das alles wieder beim Teufel. Und damit hat dann auch die Suche nach den Sängern angefangen, eben zu schauen, wen nehme ich? Und dann kam noch diese ganze Corona-Katastrophe, dass der erste Sänger, den ich gefragt habe, gesagt hat, ja super, mache ich. Und dann, er ist gerade noch auf dem Kreuzfahrtschiff und wenn er daheim ist, macht das. Und dann saß er 6 Wochen fest in Marseille im Hafen und konnte halt nichts machen. Gar nichts. Und dann ging es weiter. Und dann dachte ich, shit, dann muss ich weitersuchen. Dann habe ich einen Ami gefunden. Der Ami hat mir einen Song aufgenommen. Ich war völlig hin und weg. Ich habe gesagt, super, genial. Dann hatten die den Lockdown und er durfte nicht mal, sein Studio war außerhalb von seinem Radius. Durfte nicht mehr in sein Studio fahren. Und die in L.A. waren ja wirklich, die haben ja immer Lockdown auf. Und also wirklich ständig hin und her. Und die waren halt so krass, dass der wenn es dich da erwischt hätten, hast halt richtig Ärger gekriegt. Und der hat sich halt einfach nicht getraut. Und dann hat sich das, und im Endeffekt, dann hatten wir das wiederum über Social Media. Und dann hat mir der dritte Sänger im Endeffekt hat mir geschrieben und hat gesagt, er will da mitmachen. Und dann habe ich da durch die 3 Sänger, die ich alle nur über Instagram und dann Facebook, die sich alle bei mir gemeldet haben, dann zum Teil, nicht alle, den Ami habe ich angeschrieben und dann am Schluss hat sich das, ja, das ergeben, dass ich jetzt 3 Sänger und 2 Songs singe ich selber, habe ich mir dann doch gedacht, na, das machst du jetzt doch und so ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen und dementsprechend ist es dann gar nicht mehr nur alles ich und alles nur mein Sums, sondern ich habe dann auch wirklich wenn mir einer was geschickt hat, habe ich es so genommen. Also ich habe auch nicht mehr angefangen jetzt dem, das schneide ich dahin und das passt da, sondern ein Saxophonist, der hat gesagt, er will mitspielen, ihm gefällt der Song und er hat mir 2 Saxophone, die sich stellenweise ergänzen, stellenweise überschneiden und so, aber er hat es so gut gecheckt und hat einfach gedacht, nimm, was du willst davon. Und aber ich habe es halt einfach so, wie es kam, habe ich es genommen. Wir haben es halt gut so gemischt, dass es passt, aber ich habe das dann so als, das muss so sein, akzeptiert. Das war dann der Weg, den das Ganze so genommen hat. Und jetzt klingt's, wie es klingt. Und ich musste niemanden um Erlaubnis bitten oder wie ich es auch von anderen erlebt habe, die dann gesagt haben, ja, wir machen ein Album, aber da muss der mitspielen oder so. Oder da muss der und der drauf sein bei einem Song. Und ja, ich meine, so habe ich halt jetzt halt einfach.
Ja, genau, das klingt jetzt genau nach dem, wie du es beschrieben hattest am Anfang, so als Eigentherapie, aber es hat sich auch weiterentwickelt. Also du hast jetzt nicht zugemacht. Hast du jetzt quasi alles rausgehauen? Hast du jetzt gesagt, okay, Album habe ich jetzt auch gemacht, bleib mir in Ruhe, oder hat es dir so viel Spaß gemacht, dass du jetzt sagst, okay, über dieses selber einladen, mal gucken, was kommt, machst du das jetzt öfter so einfach raus in die Welt spielen und gucken, was zurückkommt an Saxophon, Schlagzeug und Gesangsspuren?
Also im Moment ist es so, natürlich jetzt so der ganze Umstand, ich muss schon sagen, ich hatte irgendwie, das hat mir erst einen enormen Fahrtwind gegeben alles und dann war ich im Kopf tatsächlich schon bei, boah, wenn der mitmacht und wenn Thomas Lang sagt, kein Problem, ich nehme dir Schlagzeug auf. Und dann, okay, dann kriegst du so einen Fahrtwind und denkst du schon, dann kriege ich gleich ganz andere Ideen, wenn ich so jemanden mit aufs Album kriege. Oder wenn ich Job Dobelhofer vom Panzerballett frage, ob er einen Gitarrensolo da drüber zimmert und der sagt, ja klar, kein Problem. Und ich meine, cool, wenn ich jetzt solche Möglichkeiten habe und Leute, die das gut finden und so, dann hast du eigentlich erstmal einen Rückenwind. Und dann ist natürlich schon erstmal das Ding fertig machen und damit mal spielen und so. Aber natürlich bin ich jetzt, also das letzte Jahr hat halt einfach insofern, es hat enorm viel Kraft gekostet, das über Wasser zu halten. Das war das, also ich habe halt jetzt 2020 im Endeffekt nur immer überlegt, wie stelle ich es so, dass das Ding jetzt nicht untergeht? Und wie platziere oder wie bringe ich es richtig raus und mache ich Vinyl und keine CDs, was dann auch eben die Entscheidung war über CDs, so viel Müll produzieren irgendwie. Ich habe noch so viel CDs von Bands in der Garage, die nie verkauft wurden und so, also von meinen Bands und so diese, okay, mache ich einen Download, mache ich Platten für Leute, die so ein bisschen Liebhaber sind, die dann wenigstens, die dann sagen, cool, es gibt eine neue Vinylplatte von jemandem, den kennt noch gar keiner und so. Und also ich war eigentlich die ganze Zeit so mehr am Manövrieren, wie kriege ich das Ding jetzt so gut durch, dass es nicht untergeht komplett, dass ich vielleicht mal wo gespielt wird, dass ich bei irgendeinem, bei einem Kulturpreis habe ich jetzt mal eingereicht, bei einem und so, immer so geschaut, das und halt diese Sache, natürlich, du machst ein Release und du hast natürlich schon so tolle Vorstellungen, mit wem stelle ich da hin und mit wem mache ich die Release-Show oder und mach so ein Kick-Off und so. Und das ist erstmal alles weg. Jetzt habe ich mich eher entschieden, jetzt haben wir letzte Woche ein Video aufgenommen für einen Song, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt hauen wir einen Song mal mit einem richtig guten Musikclip raus. Einfach um da wieder so ein kleines Feuerchen zu zünden, wieder so ein bisschen das am Lodern zu halten. Ich hoffe, dass ich mir den Spirit halten kann. Und dann würde ich schon sagen, dann hätte ich schon große Lust, darüber weiterzumachen. Weil es Spaß macht natürlich. Also als Release habe ich in Dachau ein Schaufenster gebucht, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, irgendwie, und dann die Mama von einer Schülerin von mir betreibt das Hello Dachau und das ist so ein Coworking Space und vermietet ihre Schaufenster an Leute, die Waren ausstellen wollen, die irgendwas selber machen, Handarbeit oder Honig oder was auch immer oder Kaffees rösten und so, und dann habe ich das halt gemietet, damit die Platte im Schaufenster hängt in Dachau und das war immerhin, war schon cool. Das war so, jetzt ist sie da und jetzt existiert sie und zwar nicht nur bei mir im Zimmer und nicht nur im Internet, sondern so richtig. Und die haben mich dann so knallhart gefragt, so, warum macht man sowas eigentlich? Und dann, aber das war echt sowieso so, yay, und dann so voll gegen die Wand, so, warum macht man sowas eigentlich? Das kostet doch einen Haufen Geld und einen Haufen Zeit und das ist ein Haufen Arbeit und dann hast du es und es gefällt ja auch dann nicht unbedingt immer jeden und so und das hat mich noch nie jemand gefragt, warum machst du das eigentlich alles so? Aber die Frage kam auch dann nicht auf. Ich glaube, die kommt bei keinem auf, der an egal welchem musikalischen Projekt arbeitet, man macht's. Und genauso, wenn du eine Idee hast, also ich mache jetzt irgendwie dieses Cover und da spiele ich alles selber und dann überlegst nicht, dass du ein Wochenende im Studio sitzt, sondern du machst es halt. Du denkst, das wird cool, ich habe eine coole Idee und die meine, das ist halt einfach so, gell? Aber diese Frage, was ich jetzt mitnehme draus, also um da nochmal drauf zurückzukommen, also ich habe jetzt während dieser ganzen Corona-Phase halt einfach, hat sich dann eben weiterhin so ergeben, dass ich jetzt viel so Splitscreen-Videos jetzt auch gemacht habe, was jetzt natürlich auch viele gemacht haben, aber es war dann doch so, dann fragt mal der, hey, spielen wir machen wir ein Duo-Video oder so. Und im Endeffekt, jetzt wenn ich so zurückschaue, was ich jetzt da hochgeladen habe, ist das eigentlich auch schon ein Album. Ist zwar ein Cover-Album, weil natürlich, wenn du jetzt miteinander was machst, dann nimmst du halt irgendwas, was es gibt und machst eine Version davon. Aber eigentlich ist in dem Corona-Jahr quasi ein Video, ein Album mit lauter Splitscreen-Videos. Covers entstanden mit auch wieder ganz viel verschiedenen Leuten, weil es eben so Spaß gemacht hat, aufzunehmen, aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und dann ist man schon so drin und jetzt, ja, wenn man nicht spielen kann. Also es ist schon, also ich würde sagen, es geht, es ist noch so ein Antrieb vorwärts da. Also wenn das jetzt nicht alles völlig in die Binsen geht mit der Veranstaltungslandschaft. Ich versuche positiv zu bleiben irgendwie.
Man merkt, du versuchst es immer wieder schön positiv darzustellen. Jetzt so im Nachhinein, das klingt so nach so dieser Entstehungsprozess, nach so ein bisschen der Weg ist das Ziel. So, und viel hat sich dann so entwickelt. Wenn du jetzt zurück überlegst, als du angefangen hast quasi mit dem Album 2019, mit der ursprünglichen Intention und zu dem, was jetzt dabei rauskommen ist, ist es sehr unterschiedlich und ist es besser oder ist es anders als die Vorstellung, die du hattest, als du angefangen hast? Das würde mich nur interessieren.
Das ist gut. Das ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wird, weil ich habe natürlich schon mit dem Gedanken, ich mache alles selber und ich kenne mich ja doch und ich kenne auch meine Grenzen und ich habe jetzt nicht gedacht, dass es qualitativ dann im Endeffekt jetzt von dem, was im Endeffekt rausgekommen ist, dass es doch so gut wird. Also ich meine, natürlich gibt es immer noch Dinge, wo ich sage, ja, mit einem Labelbudget, ich meine, es hat jeder daheim aufgenommen. Es ist alles, die Gitarren sind, also alle hier. Ich meine, ich habe hier diese kleine weiße Box und alle Gitarren, die ich aufgenommen habe, die gehen halt aus dem Amp in diese Box. Und aber es ist ein gutes Signal und man kann damit arbeiten und man kann lang drum rumschrauben. Und der Drummer hat, also alle Schlagzeuger haben alles bei sich aufgenommen. Es ist im Endeffekt alles remote passiert, was eigentlich nicht der Plan war. Weil ich hätte einen Studio-Job tatsächlich letztes Jahr in L.A. gehabt über einen Bekannten, der das für BR und die ARD hin und wieder macht, für so Library-Musik und so. Und der hätte mich da mitgenommen, genialsterweise. Und damit wären quasi die Sängeraufnahmen, hätte man dann auch gleich dort angesetzt irgendwie und hätte das so ein bisschen integriert. Und das wäre natürlich fantastisch gewesen, wenn man nochmal toller und nochmal besser, auch qualitativ alles, und dann, ja, wäre ein anderer Weg aufgegangen, vielleicht eine andere Tür aufgegangen, hätte es einen anderen Weg eingeschlagen, aber das ist auch nur Spekulation, insofern bin ich insgesamt, ich muss echt sagen, ich konnte es noch hören, das ist
gut,
also ich konnte es noch hören und ich glaube, das ist das Wichtigste irgendwie. Ich habe noch nicht die Lust drauf verloren. So, es ist nicht so, dass wenn es einer jetzt irgendwie cool ist, die Platte dabei, ich lege es gleich mehr auf und ich denke mir nicht so, oh Gott, na bitte macht es, wenn ich wieder daheim bin oder so, sondern ich bin zufrieden und ich freue mich jetzt auch eben total auf das Video, weil das ist jetzt nochmal wie so ein kleines, ja, nochmal so ein Add-on und nochmal was Cooles und was anderes und jetzt auch mal in die optische Richtung, und da bin ich auch froh, dass ich da jemand Gutes gefunden habe, weil ich selber bin da einfach katastrophal, was Bilder angeht. Also das wäre auch was, wenn ich da sagen würde, das mache ich alles allein, das wird nichts werden.
Dann sag mal, wo findet man dich denn noch und wo kriegt man dieses Album denn her, wenn man es haben möchte?
Also man findet mich immer unter www.paulprehm.de. Das ist immer am aller einfachsten, und da ist eigentlich schon auf der Startseite, ich habe das wirklich so gemacht, dass egal, also wenn du da landest, musst du am Schluss auf meinem Album landen. Also du kannst nicht aus, Who Am I ist dann der Unterpunkt, aber du kommst immer drauf. Und es ist so, es ist über Gumroad heißt die Plattform, das heißt, du kannst da einfach eine Spende schicken, entweder über PayPal oder halt Kreditkarte nimmt das Ding und du gibst es da ein. Man muss halt mindestens 1 Euro eingeben, dass es funktioniert, aber ansonsten kann man eingeben, was man will, und mir ist es auch, also ich freue mich auch über alles, also auch wenn einer für 4 Euro sich das Album holt, freue ich mich genauso, weil mir geht's einfach nur darum, dass das rausgeht. Das soll wer hören, das ist mir wichtig. Ich kriegst eh nie rein, was du damit ausgibst, insofern. Und genau, dann geht man auf diesen Gumroad-Button und dann spendet man und man kriegt sofort den Download-Link mit den WAV-Files und MP3s. Also man kann sich, und der bleibt auch immer bestehen. Das heißt, man könnte ihn auch einer besten Freundin geben zum Anhören.
Schön, dass du das selber die Möglichkeit. Also.
Ja, es ist ja, jetzt sagt jeder, ja du, aber ich könnte ihn jetzt auch weitergeben. Dann sage ich, ja, bitte. Bitte. Dann gib ihn aber auch weiter. Also mir geht's ja. Und wenn man aber mindestens, also wenn man 25 Euro eingibt in diese, bei dieser Spende und seine Adresse, dann bekommt man die Platte und den Download.
Vinyl quasi, genau. Dann richtig schön.
Dann kriegt man Vinyl, genau. Und das ist tatsächlich, also ich bin da total happy. Das sind wirklich inzwischen schon sehr viele Vinylplatten. Ich habe schon nach ganz Deutschland verschickt. Also ich hatte einmal so einen Gitarre- und Bassartikel, da sind dann doch ein paar Leute, die mal was hören wollen, was man jetzt noch nicht so kennt. Und man kriegt auch immer tolles Feedback. Genau, also so findet man mich. Ansonsten findet man mich auf Instagram, Paul Guitar Prem. Da gibt's auch den Hashtag Who Am I, the Album. Da kann man sich alle Videos zu der Entstehungsgeschichte anschauen. Also die Leute, die aufgenommen haben, haben sich ja meistens auch gefilmt dabei. Das heißt, man konnte da den Schlagzeuger in Memphis zuschauen, wie er den Song einklopft und dem Engländer und die zwei Nummern mit dem Thomas Lang findet man jetzt schon auf YouTube, weil der Thomas, der legt gleich alles, was er macht, hoch auf YouTube in voller Länge. ist aber völlig in Ordnung. Also wenn man da eingibt, eben Thomas Lang und Paul Prem, dann findet man meine zwei Fusion-Nummern quasi auf dem von dem Album bereits als mit einem unglaublichen Schlagzeuger, der 7 Minuten auswendig spielt, die 7 Minuten, die ich wie ein Verrückter auf irgendwie 13 Seiten notiert habe, und Walter Lang spielt es auswendig.
Okay.
Walter Lang, sage ich schon. Thomas Lang. Also es ist auch beeindruckend, dem da zuzuschauen irgendwie. Also selbst wenn einem die Stücke jetzt nicht gefallen, das Schlagzeug auf den Stücken ist fantastisch. Ansonsten bin ich noch auf Facebook und genau, und auf meiner Homepage findet man halt auch die momentan aktiven Bands.
Genau, bei denen, ja, dann wenn wir den Link da einfach in die Folgenbeschreibung reinklatschen.
Das ist sicher. So dann, einfach wie möglich.
Damit da jeder vorbeigucken kann und dir eine Spende schickt und dann den Links all seinen besten Freundinnen.
Das ist natürlich schon, also die Betonung nicht jetzt geben, aber halt seiner besten Freundin kann man es ja durchaus mal schicken. Ja, also.
Ja, wir können auch den Permanent-Link teilen, das ist ja auch kein Problem. Wir sind da flexibel. Nein, natürlich nicht.
Ja, cool. Nee,
ja, genau. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge.
Mega cool, coole Geschichte. Würdest du dir das anhören, Thomas?
Ich habe ja schon reingehört in die 50-Sekunden-Snippets neben dem Adventskalender. Also ich habe schon versucht, das nachzuspielen. Ich hatte jetzt nur meine Luftgitarre nicht zur Hand. Oder ich habe es ja richtig gesehen, der Adventskalender bestand ja daran, das nachzuspielen oder nachspielen zu können quasi.
Genau, der Adventskalender waren so ein paar didaktisch sinnvolle Licks aus dem Ganzen oder Licks, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, die könnte man nachspielen wollen vielleicht. Genau, 24 aus dem Album raus, ja. Genau, also ihr bekommt natürlich noch die Vollversion, ist ja klar.
Ach Quatsch.
Bekommt ihr natürlich
nein,
auch noch
wir wollten
geschickt.
Jetzt nicht rumgeiern, um Gottes Willen.
Also, also das ist ja wirklich selbstverständlich. Das ist ja schon, das hättet ihr vorher schon machen können, damit ihr überhaupt wisst, von was ihr redet. Aber ich bin zurzeit irgendwie, also ich war zu überfordert, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich habe meinen Podcast angehört.
Ja.
aber da, also mit, ich war aufgeregt jetzt einfach so, dass ich alles vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte.
Wir auch. Aber hast du noch Lust auf ein kleines Rätsel?
Ja, natürlich. Also ich bin ja Rätsel-Junkie. Also das ganze Leben ist ein Rätsel eigentlich. Also,
gut, dann tue ich jetzt so, als würde ich einen Jingle einspielen und erzähle euch dann die Geschichte, oder Thomas?
Sollen wir das machen? Ja, du hättest ihn auch einmal vorbereiten können in deinem Leben.
Ja, ich weiß ja immer nie, wie lange wir reden, und ich baue den Jingle dann halt immer im Nachhinein ein.
So ja, du kannst doch einfach dann auf die Taste drücken.
Ja, mach jetzt.
Sag
So, dann lege ich mal einfach los. Herzlich willkommen bei der wunderbaren Kategorie Wahrheit oder Gicht. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es mitbekommen habt, gestern Abend war ja das Endspiel der National Football League, der Super Bowl. Habt ihr den zufällig geguckt?
Nein.
Na.
Du auch nicht. Hervorragend. Na. Umso besser. Na. Also da gibt es ja immer.
Ich habe mich gar nicht gefragt, warum ich es nicht geguckt habe.
Ja, wahrscheinlich, weil du einen normalen Beruf hast und arbeiten musst.
Ja, vor allem, weil es mich nicht interessiert.
Ach so, okay.
Das wollte ich trotzdem mal adressieren.
Auf jeden Fall gibt es da eine Halbzeitshow. Und da treten ja immer weltberühmte Musiker und Musikerinnen auf.
Ja.
Und der diesjährige Act der Halbzeitshow war The Weeknd. Der hat irgendwie nur einen großen Hit meiner Meinung nach, das ist dieses Blinding Lights, den haben wir schon des Öfteren in den Charts und so drin gehabt.
Ja, ja.
Ist auch, spielt jetzt nicht die Mega-Rolle, ob man den Song kennt. Auf jeden Fall hatte der diese Halbzeitshow und hat da natürlich ein großes Showfeuerwerk abgefahren. Was aber die lustige Geschichte dabei ist, der hatte keinen Co-Künstler, sondern er war wirklich allein da. Also manchmal sind da hier dann noch und die Red Hot Chili Peppers spielen zusammen mit, was weiß ich, das ist Bruno Mars, glaube ich, und so. Mhm. Der war allein und wollte da so seine persönliche Vision umsetzen. Und um diese Vision umsetzen zu kommen, musste er 7 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen mitbringen, um diese Show durchziehen zu können. Und zwar ging es bei diesen 7 Millionen Dollar, das macht es nicht viel besser, aber ein bisschen, geht es nur darum, dass er ganz am Anfang in so einem Auto drin sitzen will, das auf so einer Schräge quasi so dran steht, er sitzt da drin, die Show geht rum, Feuerwerk, die Tür geht auf und er steigt aus diesem Auto aus. Und es konnte halt nicht irgendein Auto sein, sondern es musste ein Bugatti sein und zwar ein Bugatti Divo. Davon wurden nur begrenzt irgendwie Anzahl gebaut und der kostet 5,6 Millionen Euro. Waren natürlich alle verkauft und er wollte aber unbedingt die Karre haben. Das heißt inklusive Versicherungen und Ausleihen und dem Besitzer fast den Gesamtpreis dieser Karre zu bezahlen, hat der gute Mann 7 Millionen US-Dollar genommen, sich diese Karre ausgeliehen, dahingestellt und diese Show da abgefahren, die irgendwie gar nicht so geil war eigentlich.
Moment, also eigentlich wird man doch bezahlt, wenn man da auftritt.
Nein.
Oder? Ah! Nein. Wer macht denn sowas?
Sind die
alle blöd?
Dir schauen 1 Milliarde Menschen zu.
Das ist mir doch scheißegal. Ich bin doch schon berühmt, wenn ich da spiele. Ich gebe mir Cash, Alter.
Nee, die werden nicht bezahlt. Also
manche, wie die Red Hot Chili Peppers, sind ja da sogar aus ihrem, die waren ja immer, also Playback war ja für die ein No-Go und sogar für diesen Super Bowl-Gig waren die da sogar mit einverstanden. Ich glaube, es war das einzige Mal, wo die jemals so eine Show gemacht haben.
Ja.
Nur um da präsent zu sein. Also.
Okay, also am Anfang habe ich mir gedacht, das ist natürlich kompletter Käse, weil wer ist denn so blöd, ein Auto zu leihen für mehr als die Kaufsumme? Jetzt sagst du mir, der Typ wird gar nicht bezahlt für die Aktion. Also ist er schon ziemlich dämlich.
Also nicht mit Geld, sondern halt mit, also erstens, konnte seine Vision umsetzen, wie er diese 13-Minuten-Show oder was er hatte, komplett haben wollte. Was ja auch für die Ewigkeit besteht und wie gesagt, ihm schauen halt in dieser Viertelstunde
ich hab ihm 1 Milliarde zugeschaut.
Menschen ein. Ja, du bist halt dann einer von den anderen, nicht von der 1 Milliarde.
Ja, nee, also wer so blöd ist, kostenlos. Alter, die verdienen Billionen in diesen, keine Ahnung, 3 Stunden, 5 Stunden, wie lange das geht, weil alle 30 Sekunden 8 Minuten Werbung kommen und die geben dem Künstler in der Halbzeitpause noch nicht mal Geld, noch nicht mal den symbolischen Dollar.
Und wenn du heute in die aktuellen Spotify-Charts wieder reinschaust, ist er halt mit 4 Songs in den Top 20.
Das ist mir scheißegal, er ist ein Idiot. Deswegen ist die Geschichte 100%. Natürlich, wer so blöd ist, stellt sich auch so ein scheiß Bugatti dahin. Das ist die einzig konsequente Antwort. Natürlich, wer so dämlich ist.
Aber was ist jetzt das Rätsel? Ist er ein Idiot oder nicht?
Nee, soweit, das kann ich ganz schlecht beurteilen.
Also, es geht darum, zu beurteilen, ob die Geschichte stimmt oder nicht.
Genau.
Also, es könnte jetzt natürlich sein, dass ein Ferrari sich gebucht hat, dann wäre ich ihm auf den Leim gegangen, dem Benny. Aber ich glaube, dass der Typ so dumm ist, dass er auch diesen teuren Bugatti, von dem ich noch nie gehört habe, sich geliehen hat für das Geld, ja. Genau, und deswegen sage ich, die Geschichte genauso, wie es der Betty gesagt hat, stimmt. Und du darfst aber gerne auch eine andere Meinung äußern, wenn du sagst, nee, das würde Bruno niemals machen.
Also ich habe heute einen Rapper gesehen, der sich einen 25 Millionen Dollar Edelstein ins Hirn implantiert hat lassen. Hierhin. Also ich glaube, ich traue mir fast zu sagen, die Geschichte stimmt nicht. Der hat 20 Millionen dafür zahlt, dass er diese Show abziehen hat.
Ah ja, das könnte tatsächlich auch sein. Also, ja, natürlich.
Dass er noch viel mehr bezahlt. Ja. Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Show für 7 Millionen, dass er dieses Schnäppchen gemacht hat. Nein, also ich glaube das sofort. Also ich habe das heute gesehen und habe einfach nur gedacht. Okay.
Also ihr seid euch beide einig, Menschen sind dumm. Einfach, das ist die Zusammenfassung von eurer Argumentation, oder?
Das ist ja, ja, aber wobei ich sagen muss, der Edelstein toppt das natürlich noch. Also vielleicht ist ja auf der, wie sagt man, Halbzeitshow, lässt er sich dann einen Arsch implantieren für noch Feuergeld.
Also
was okay.
Also gut, folgendermaßen.
Das ist
relativ schwierig. Also die Geschichte mit dem Bugatti ist kompletter Quatsch.
Okay.
Also er sitzt da tatsächlich am Anfang in so einem Auto drin und so, aber das ist kein Bugatti. Aber er hat, genaue Summe weiß man nicht, aber irgendwas zwischen 5,6 Millionen und 7 Millionen US-Dollar hat er tatsächlich selber für die Show bezahlt. Das ist tatsächlich richtig.
Aber was ist dann so teuer an der Show? Also
ich habe keine Ahnung. Die war echt nicht so cool.
Ja, also du brauchst eine Bühne, brauchst ein, zwei Leute, die nackert rumhüpfen und fertig ist
ja, der da Käse. War auch diesmal.
Da muss doch eine Mille reichen.
Es war nicht so viel Action, es war viel Feuerwerk. Er durfte auch nicht allzu viel aufs Feld, nur am Schluss mal, wegen irgendwelchen Corona-Dingern. Ein Großteil der Show fand auf den Rängen statt, weil auch nur 25.000 Leute im Stadion waren. Und ja, es war okay, aber war jetzt nicht so berauschend. Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, wo sind diese, keine Ahnung, hat er sich das teuerste In-Ear-Monitoring der Welt gekauft oder ich weiß es nicht, was da
ist. Vielleicht musst du was von der Steuer absetzen, irgendwie kurz vor Jahresabschluss oder so.
Wahrscheinlich. Er ist dann auch einmal durch so ein Spiegelkabinett irgendwie durchgerannt mit so einer Kamera in der Hand. Vielleicht war das irgendwie teuer, weil das alles echtes Gold war. Ich weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich, wenn da was da alles dann Backstage noch und dann, ja, wenn die das mal alles so aufsummieren, dann wollte er halt noch irgendwelche bestimmten M&Ms hinten haben oder was und dann wird ihm das halt auch gleich verbucht mit 10.000 Dollar, weil es ist der Super Bowl.
Weißt du, also. Das ist der Super Bowl. Ja, die Rechnung würde ich gern sehen auf jeden Fall, ja, was da drauf steht.
Ich habe mich jetzt zu sehr blenden lassen von dieser erschreckenden Erkenntnis,
dass Menschen dumm sind.
Dass man da kein Geld verdient. Also das ist ja, da könnt ihr gleich einen Podcast machen, so wie wir. Da wird auch kein Geld verdient.
Also es gibt teilweise in Maroon 5, glaube ich, den Vodigage irgendwie angeboten, aber die haben gesagt, sie nehmen das Geld, wenn dann, und spenden es komplett.
Die haben das ist ja okay, aber er hätte eine Gage bekommen.
So, im Normalfall gibt es da keine Gage, weil riesen, jeder freut sich, dass er da spielen darf, weil wie gesagt, größtes.
Ja, vor allem, wenn du dieses Jahr überlegst, ist es ja wirklich die einzige Möglichkeit, überhaupt groß auf einer Bühne zu stehen irgendwo.
Genau.
Es ist der Event und es gibt kein Konzert und nichts, also wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich auch gegenseitig den Preis hochgetrieben oder was?
Wahrscheinlich hat er irgendwie, vielleicht hat er jemand anders rauskauft, der dafür nicht
auftritt. Ja, genau.
Ich gebe dir 7 Millionen, wenn du nicht auftrittst.
Ah, dann geht er denn nur auf. Tatsächlich.
Die hätte er mal ruhig mal rüberschieben können, ey. Gar kein Thema.
Ja. Du bist ja eh gerade gehandicapt, also.
Bisschen.
Ja. Nun, Benni hat eine Handschiene für alle, die zuhören und es nicht sehen können.
Oh. Sehen entscheiden. Naja.
Thomas. Szenen entscheiden. Das ist eine sehr gute Überleitung, aber nicht Szenen, sondern ich nenne es mal Song-Snippets. Und zwar, der heutige Songtextsalat dreht sich um Nirvana oder aus dem Nirvana. Ja, ich habe mich versucht, dem künstlerischen Gesamtwerk dieser Band zu nähern und musste sagen, es war doch nicht so lustig wie gedacht.
Oh Gott.
Ich habe gedacht, die hätten lustigere Songs gemacht. Ich habe mich getäuscht.
Ja, ich habe mir ist nicht so naheliegend, wenn sich der Leadsänger schießt. Gell?
Naja, man hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag, aber naja gut. Das hat sich scheinbar gezogen. Zur Vorgehensweise, also es sind fünf Beispiele. Also was heißt, es gibt ein Beispiel und fünf Stellen, die ich vorlese. Und zwar, ich habe sie euch übersetzt, weil ja natürlich nicht jeder des Englischen mächtig ist, deswegen das Beispiel vorneweg, das da heißt Hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, 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 how low. Also hallo, hallo, wie niedrig. So, also quasi ihr kriegt die deutsche Variante.
Mhm. So. Okay. Müssen wir jetzt dann direkt sagen, aus welchem Nirvana-Song das ist?
Nein, aus welchem ist egal. Ich habe es dazu geschrieben, um das auch belegen zu können. Aber es sind 5 Stück und es können sein alle 5 von Nirvana, alle 5 von mir oder alle Varianten dazwischen. Also sprich 4 von mir, 1 von Nirvana, 3, 2, 1. Ne? Alle diese Varianten wären möglich.
Okay.
Ich lese euch einmal vor, dass ihr reinfühlen könnt. Ihr könnt einmal den Zeh reinstecken, gucken, wie warm oder kalt die Suppe ist. Und nach dem ersten Durchgang kann ich dann nochmal durchgehen und dann könnt ihr jeweils auch unabhängig voneinander eure Meinung kundtun. So, 1 ist, schmeck es, mach es wieder und wieder, hass mich, vergewaltige mich, mein Freund.
Okay.
Ja, mhm. ihr wisst, wohin das geht? Okay, gut. Der zweite, der ist natürlich was für Connoisseure. Jetzt kotze ich Sperma und Durchfall auf den Fliesenboden wie Oatmeal Pizza. So viel zur guten Laune. Komm mit Schlamm begossen, von Bleiche durchtränkt, wie ich will, dass du bist, als ein Trend, als ein Freund. Ich sehe.
Halt. Ich kann schon den kurz nochmal vorlesen. Ich muss ja gerade im Kopf mir vorsingen.
Komm mit Schlamm begossen, von Bleiche durchtränkt, wie ich will, dass du bist, als ein Trend, als ein Freund.
Okay.
Mhm. Also Freunde sind auf jeden Fall, spielen eine Rolle. gut, die 4 ist, ich sehe dich jeden Tag durch das Loch in der Wand. Ich wünschte, du würdest noch leben. Und der letzte, ich könnte verrückt sein, aber ich könnte menschlich sein. Ich wollte nie deine Augen öffnen. Uff. Mensch, so viel gute Laune, so spät am Abend. Okay. Habt ihr schon irgendwelche Verdächter?
Also ich sage jetzt mal, das Beispiel des Hello, 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 das ist doch hier Smells Like Teen Spirit gewesen,
ja,
oder?
Ja.
Dann die Nummer 1 war für mich Rape Me, glaube ich. Oder war das?
Ja, dachte ich auch.
Da war ich bei Rape Me. Beim dritten, bei 3 war ich bei Come As You Are. Weil man, genau, das, da war immer, sind wir uns tatsächlich einig. Bei den anderen bin ich mir unsicher. Hast du da mehr Informationen?
Nee. Also parallel googeln ist verboten übrigens, falls jetzt.
Er ist clever und schreibt mit.
Ich habe nicht gegoogelt, ich habe mir nur 1, 2, 3, 4 und dann, ob ich es weiß oder nicht.
Genau.
Gegoogelt habe ich nicht.
Soll ich mit Zwischenergebnissen arbeiten, um euch zu motivieren?
Das können wir machen.
Okay, also ihr habt natürlich recht. Schmeck es, mach es wieder und wieder, hass mich, vergewaltige mich, mein Freund. Den Zusatz, den verstehe ich nicht ganz in dem Kontext, aber es ist natürlich Rape Me. Dann 3, komm mit Schlamm begossen, von Bleiche durchtränkt. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung hundertprozentig korrekt ist. Wie ich will, dass du bist, ist Come As You Are. Natürlich. So, damit haben wir schon 2 erfolgreich abgehakt und 3 stehen noch aus. Zum Beispiel die 2, die da heißt, jetzt kotze ich Sperma und Durchfall auf den Fliesenboden wie Oatmeal Pizza.
Das ist eigentlich fast zu platt.
Hey, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen Kumpel von mir, der kennt jeden Nirvana-Text, der wäre jetzt der super Telefonjoker gewesen. Das, wenn ich gewusst hätte, aber...
das ist mir... Entweder ist es ein älterer oder der ist jetzt mit der Oatmeal Pizza, das ist mir fast ein bisschen zu platt. Eigentlich umschreibt er da schon ein bisschen. Also mein Verdacht würde ich sagen, dass das ein Thomas-Text ist.
Du kannst sie dir offen lassen, dann kann ich 4 und 5 nochmal, die stehen ja quasi auch noch aus. Ich sehe dich jeden Tag durch das Loch in der Wand. Ich wünschte, du würdest noch leben. War die 4. 5, ich könnte verrückt sein, aber ich könnte menschlich sein. Ich wollte nie deine Augen öffnen.
Also 4 habe ich, könnte ich mir vorstellen. Vom Rhythmus her.
Mit der Wiederholung, gell? Ja. Ich bin da auch irgendwo dabei.
Aber mir fällt der Name nicht ein.
Das ist egal. Wir müssen uns nur entscheiden, ob von ihm oder von Nirvana.
Also. Ich glaube, die 4 ist auch von Nirvana.
Ich bin jetzt Stand jetzt, würde ich sagen, 4 und 5 sind auch von Nirvana und 2 ist von Thomas. Ist jetzt mal mein finales Ding. Jetzt darfst du gerne nur.
Dann würde ich sagen 1, 3, 4 Nirvana und 2 und 5 Thomas.
Oh, ah ja, okay, du hast natürlich recht, wir spielen öfters und ich bin schon relativ faul, muss ich zugeben. Also meistens ist nur einer von mir, aber Respekt für deinen Guest auf jeden Fall. So, jetzt lese ich mal auf, also 2 und 5 hast du gesagt, gell, Paul?
Ja.
Oder 3 und 5?
Nee, 2 und 5 hätte ich gedacht von dir.
Also ich muss euch enttäuschen, 2 gibt es tatsächlich und zwar heißt der Song Mexican Seafood Song.
Okay.
Also das erklärt vielleicht auch die Kotze. 5 ist ist White Lace and Strange. So heißt der Song wohl.
Okay.
Benny, was hast du gesagt? Du hast auch die 2 gesagt, oder?
Ich habe gesagt, die 2 ist von dir und 4 und 5 ist von Nirvana.
Ja, genau, dann hattest du mit der 5 quasi recht. Aber ich muss sagen, dass leider die 4 von mir war.
Das war das mit dem Hole
in die wieder. Also nachdem ich festgestellt habe, dass das doch gar nicht so eine Spaßband ist, wie ich gedacht habe, habe ich gedacht, da gehst du mal in die Richtung auf jeden Fall.
Okay.
Also der hat ja richtig kranke Scheiße gemacht. Also ich habe ja noch versucht, das irgendwie zivilisiert zu halten, das ganze Thema. Aber scheinbar, also wie du richtig sagst, Paul, bei H&M kommt man an Nirvana nicht vorbei. Deswegen speichert man das so ab, so als Pop und Diesel, Dasel und Dusel, aber tatsächlich ist es ja eher traurig oder verrückt oder weiß ich nicht, soziopathisch, weiß ich nicht.
Vielleicht hat man da mal eine Sondersendung. Eine Zeit, gell? Also ich meine, wir waren halt da, also Grunge, das war halt so eine, du warst schlecht drauf, du hattest lange Haare, du hattest ein langes Holzfällerhemd und eine schlapprige Hose. Und das wurde halt wunderbar noch verstärkt von den Texten, die wir zwar nicht verstanden haben, aber der Sound war ziemlich eindeutig. Also dass es, also dieser Grunge-Vibe, der muss ich sagen, der hat wunderbar so bei mir mit 14, 15 reingepasst in die Pubertät.
Ja, da darf es auch nicht um schöne Blumenwiesen und drüber spazieren gehen in den Texten eigentlich.
Aber ich war dann trotzdem doch immer noch ein bisschen mehr Team Guns N' Roses als Nirvana. Das war dann doch, ich fand die Gitarrensoli vom Chor, ich fand die Songs immer von Nirvana sehr geil und dann kam immer ein Kack-Gitarrensolo. und das ist immer so geiler Song und ich glaube auch daheim auf dem Kinderzimmer oft dann zu Nirvana Solo gespielt, weil ich immer gedacht habe, der spielt ja immer nur das, was er vorher gesungen hat. Immer das er. Und deswegen war dann Guns N' Roses immer ein bisschen besser. Also jetzt im Nachhinein denke ich da ein bisschen anders drüber.
Zieht das bei Gitarrenschülern noch Nirvana? Ist das noch ein Ding?
Ganz wenig. Es Smells Like Teen Spirit noch. So. Aber ansonsten, komischerweise, nee, gar nicht mehr so. Also nicht bei meinen. Also,
okay.
Also meine kommen tatsächlich sehr viel jetzt immer nur mit diesem Haus, wo wir vorher schon gesagt haben, das ist ein Gitarrenloop über 4 Takte und das ist das ganze Lied. Und der ist halt mal on und mal off, aber nicht. Und dazu gibt es halt dann, ja, und das ist so irgendwie das wo, wenn die was nicht jetzt im Buch steht, lernen wollen, dann ist es oft sowas. Aber leider, also diese... Nee, Nirvana trotz H&M-T-Shirts. Es hat nicht die erhoffte Wirkung gehabt.
Aber es kam jetzt immerhin beim Thomas mal an. Das war nicht schlecht. Thomas hat sich jetzt auch mal mit Nirvana beschäftigt.
Ja, ich glaube auch erstmal zum letzten Mal. Also das, ich fand es so eine lustige Idee. Ich kam von dem Wortspiel so Nirvana oder aus dem Nirvana. Gab es keinen aktuellen Anlass, aber das hat mir fast den Tag versaut, muss ich sagen. Also das ist ja, naja gut, aber gute Laune sorgt bei mir gerade ein sehr guter Ohrwurm. Benny, ich hoffe, du bist stolz auf mich, denn es ist aus einem Jahrzehnt, dem du deutlich näher bist als ich, vom Geburtsdatum her.
Okay.
Und zwar Come Feel the Noise von Quiet Riot, Quiet Parody, hast du nicht gesehen? Und zwar kenne ich den vom GTA Vice City Soundtrack. Vielleicht hast du den auch noch im Ohr.
Come on, feel the noise. Girls rock.
Ah, okay. Quiet Riot. Hat mit der Paul Gilbert gespielt bei Quiet Riot. Noch
das kann
vor sein. Mr. Big oder so.
Das ist denkbar. Das ist aber ein guter. So
ja, absolut. Also der macht sehr viel Spaß und ähnlich wie Paul das vorhin beschrieben hat, man sucht ja aktuell nach dem Lagerfeuer der Kindheit, an dem man sich die müden Knochen wärmt, und das ist jetzt so teilweise GTA Vice City für mich, und diese Radiosender sind eigentlich pures Gold, da kannst du anschalten, was du willst. Also im Vergleich zu unserem Radiosendern ist es ja, schlägt dich ja das pure Gold fast, und ja, die spezielle Epoche wird da, glaube ich, ganz gut eingefangen. Benni, was hat dich denn Ohr gewurmt?
Bei mir ist es, oh Wunder, ein Country-Song. Tut mir leid. Und zwar von Midland, Burnout heißt der. Das ist so eine schnulzige, richtig klischee-schnulzige Country-Ballade. Und da läuft bei mir im Kopf der Refrain immer in der Schleife. Den habe ich mir ein paar Mal reinzogen, weil ich den auch hier zum Mastern für so ein Projekt braucht habe, und der ist drin, der läuft bei mir rundum immer wieder. Könnte aber schlimmer sein.
Du, solange ich den nicht bekomme, kannst du den auch behalten.
Ich schicke den Link.
Genau, Paul, du hattest vorhin schon bei Modern aber gern schon gesagt, dass du aktuell mehr Alben hörst. Hast du einen Ohrwurm?
Ja, auch aus ich habe einen Ohrwurm.
Ja.
Nach der Werbung zum Glück nicht. Nee, ich habe tatsächlich, also das Video, das wir jetzt aufgenommen haben, ist ein Cover von White Wedding.
Ah, und okay.
An diesem, ich war der Einzige, und die Filmer, wir waren bei dem Videodreh quasi immer da, und dann die anderen, die Kollegen sind quasi immer jeder in seinem Timeslot gekommen, damit wir das Ganze halt auch in der großen Halle und Corona-konform und Greenscreen-mäßig machen, und jeder musste diesen Titel teilweise 5, 6, 7 Mal durchzocken halt, bis wir alle Einstellungen hatten, damit der gut arbeiten kann. Und das hängt dann schon eine Zeit. Und das ist dann, und nachdem es dann auch nicht das Original ist, sondern noch deine Version davon, das foltert dann schon noch ein bisschen mehr als das hast du eh schon oft intensivst gehört und so. Und der hängt mir jetzt leider seit vorletztem Wochenende hängt mir der. Vor allem, weil wir gerade immer noch dann wieder zu schauen, wie weit es schon ist und so. Und das, also ich hoffe, das funktioniert dann bei allen, die ihn sehen, genauso gut. Dann
ja, dafür ist er da, der Ohrwurm, der Gemeine.
Sehr schön. Dann haben wir es jetzt auch schon wieder geschafft. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Album zu produzieren.
Und es bei uns vorzustellen.
Genau. Und ja, hoffentlich können wir uns irgendwie mal wieder auf einer Bühne irgendwo treffen. Das wäre wieder spaßig.
Das wäre toll. Ich meine, das letzte Mal war Rosengarten vor etlichen Jahren. Was ein sensationeller Gig war, muss ich sagen.
Ja, war witzig.
Aus dem Nichts mit Menschen, die man noch nie zuvor gesehen hat, also du zumindest noch nie,
ja.
War echt ein cooler Gig.
Ja, gerne.
Ja, die Hoffnung besteht, an mir soll es nicht scheitern.
Genau.
Ich hab Zeit.
Genau. Zeit haben wir gerade. Alles Gute weiterhin mit dem Album. Ich bin gespannt auf das Video. Das wird ja dann auch über deine Social Media Kanäle wahrscheinlich, wird man nicht drum rumkommen.
Na, da sehr kommst du nicht drum rum. Da werde ich sogar ein bisschen Werbung schalten dafür.
Oh,
da gehe ich in die Vollen. Da gehe ich in die Vollen. All in.
Nicht schlecht. Ja, da bin ich gespannt, was es wird. Und unsere Hörer und Hörerinnen sollen sich das gefälligst mal reinfahren.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Und ansonsten sehen wir uns wieder in Folge 9, ist das dann schon. Heieiei, es geht wieder aufs Staffelende zu. Mhm. Skandal im Sperrbezirk.
Oh Gott, das ist ein schönes Zitat. Genau zum Ende.
Ja, und vor allem, ich muss jetzt langsam los, weil Skandal in der Sperrstunde, noch größerer Skandal.
Oh, stimmt. Ah, du musst noch nach Hause.
Ja, stimmt, ich muss auch noch. Nein, ich bin... Ich sage auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. War echt cool. Hat riesig Spaß gemacht. Und hoffentlich das nächste Mal in echt, wenn man sich dann mal trifft.
Das wäre schön. Schönen Abend dir, Paul.
Mach's gut.
Danke ebenso.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Servus.
Dieser Podcast wird produziert und veröffentlicht von der Loch Entertainment GbR. Alle Rechte bleiben bei den Erstellern und dürfen erst nach vorheriger Erlaubnis kommerziell genutzt werden. Das Teilen des Podcasts ist erlaubt und erwünscht. Diese Staffel wird gesponsert von DJ Shutem, jetzt auf allen Streamingdiensten verfügbar. Mit jedem gekauften Song unterstützt du uns aktiv bei unserem Podcast. Danke dafür.